Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods. Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tryfoods. Heute geht es ums Thema Olivenöl. Und Olivenöl ist für mich eines der spannendsten Lebensmittel überhaupt. Auf der einen Seite ist es verdammt lecker, man kann es super in der Küche einsetzen, aber zum anderen ist es für viele Konsumenten auch undurchsichtig. Und darüber möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen. Für mich ist Olivenöl auch einer der Gründe gewesen, warum ich überhaupt Tryfoods damals vor jetzt mittlerweile 6 Jahren gegründet habe. Denn ich hatte wirklich einen Aha-Moment mit Olivenöl. Denn als Foodie bin ich damals mal in die Feinkostabteilung eines großen Kaufhauses in Berlin gegangen und stand da wie der Ochs vom Berg vor 50 verschiedenen Olivenölen. Und ich hatte keine Ahnung, welches ich nehmen sollte. Zum einen wusste ich nicht, worauf ich achten kann, was Qualität angeht. Und zum anderen hätte ich nicht beschreiben können, was ich eigentlich geschmacklich suche. Ich wusste nicht, ob ich jetzt ein fruchtiges oder nussiges, intensives oder mildes Olivenöl mag. Also ich war komplett überfordert. Und ich konnte wirklich nicht entscheiden, was ich nehmen wollte. Oder darüber möchte ich eben mit meinen beiden Gästen heute sprechen, über die Themen Qualität und Geschmack. Und ich freue mich riesig, dass ich zwei so interessante Gäste hier habe. Und zwar haben wir einmal den Arcadius von Olio Costa hier und wir haben den Amadeus von Öl Berlin. Schön, dass ihr da seid. Am Anfang fände ich das super, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet. Wollen wir mit dir anfangen, Arcadius?
Ja, sehr gerne. Ja, hallo Jörn, vielen Dank nochmal für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Ich bin Arcadius von Olio Costa. Olio Costa ist in erster Linie gegründet worden als Online-Shop für italienische Feinkostprodukte, spezialisiert aber auf Olivenöl und das schon im Jahr 2011. Um ehrlich zu sein, als ich damit anfing, hatte ich von Olivenöl überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe nichts eigentlich verstanden. Ich wusste, okay, es gibt ein trübes und es gibt ein klares Olivenöl, das eine war halt gefiltert, das andere nicht. Und war viel Passion und Herz mit dabei, aber was die Kenntnisse über das Produkt anbetrifft, um ehrlich zu sein, eigentlich noch recht wenig. Das hat sich dann im Laufe der Zeit eben geändert, nachdem ich 2013 das erste Mal in Trieste auf der Olio Capitale war. Das ist eine reine Olivenölmesse. Und im Jahr darauf habe ich dann den Kurs gemacht zum Olivenölverkoster bei der Organisazione Nazionale di Assaggiatori di Olio di Oliva. Und danach habe ich tatsächlich dann angefangen, immer mehr über dieses Produkt zu verstehen und die Faszination, die das Ganze mit sich bringt, aber auch die ganzen Probleme. Ich habe dann auch viele Bücher darüber gelesen, mir die Geschichte des Olivenöls angeschaut und ja, verstanden, dass es, wie Jörn eingangs gesagt hat, ein super interessantes, komplexes Produkt ist, das allerdings leider oftmals nicht die Wertschätzung bei den Konsumenten erfährt, die es eigentlich bekommen müsste.
Ja. Und da, denke ich, werden wir noch ein bisschen mehr drüber sprechen nachher. Amadeus, wer bist du und wie bist du zum Olivenöl gekommen?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin einer der Gründer von Öl Berlin. Wir haben quasi vor 3 Jahren eine Firma gegründet und ich und mein Geschäftspartner Marc Schmidt, wir kennen uns von den Schulzeiten. Als ich nach meinem Abitur nach Griechenland geflogen bin für mehrere Monate.
Und da musst du wahrscheinlich dazu sagen, dass du halb Grieche bist.
Genau, ich bin halb Grieche. Mein Vater väterlicherseits kommt aus Kalamata, Südgriechenland. Und ich hatte, wie auch Arcadius, nicht so wirklich Ahnung von Olivenöl. Also natürlich, man wächst mit Olivenöl auf. In der griechischen Familie macht man alles mit Olivenöl, ne? Das Basisprodukt. Als ich zum ersten Mal mit meinem Onkel dann auf dem Olivenhain stand und bei der Olivenernte vor Ort war, hat es angefangen, mich sehr zu faszinieren. Ne? Also sowohl die Natur, aber sowohl das Produkt, das ganze Prozedere, der Ablauf, war dann schon doch was komplett anderes, was ich bis dato nicht kannte. Und diese Faszination habe ich dann quasi mit meinem Geschäftspartner Marc Schmidt geteilt. Wir saßen eines Abends in einem Späti und haben darüber philosophiert, wie es denn wäre, wenn man wieder hochwertige Produkte, Olivenöl nach Berlin bringen würde. Ja, tatsächlich haben wir das Ganze mit einem Roadtrip kombiniert. Wir sind vor vier Jahren sind wir mit einem Transporter runter nach Griechenland gefahren, haben auf dem Hinweg noch eine Medikamentenspende organisiert bekommen, hatten noch Bilder von meinem Vater in dem Transporter mit drin, weil der eine Ausstellung hatte. Mein Vater ist Künstler. Und haben das Ganze so kombiniert, dass wir dann auf dem Rückweg ungefähr eine Tonne Olivenöl in nicht gelabelte 5-Liter-Kanister zurückgebracht haben. So, und das haben wir quasi guten Mutes an Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte direkt am Mann gebracht. Ja, das Ganze hat sich halt wirklich großer Beliebtheit erfreut. Wir haben halt einfach gesehen, die Leute waren begeistert von der Qualität, von dem Produkt. Und wir haben dann einfach gesagt, hey, also ich glaube, wir müssen das richtig machen. Und dann kam halt eins zum anderen, sodass wir halt ein Brand gegründet haben in Berlin, deswegen der Name Öl Berlin.
Und jetzt importiert ihr weiterhin kräftig Olivenöl?
Genau, also es ist sehr, sehr viel passiert seitdem. Ne? Also wir haben, also meine Familie väterlicherseits haben natürlich eigene Olivenbäume. Wir haben uns aber auch einen eigenen Olivenhain gekauft in den letzten Jahren, weil wir gesagt haben, wir wollen das Ganze wirklich lernen. Also für mich war wichtig, nicht nur Olivenöl dann irgendwie zu beziehen, sondern ich wollte wirklich lernen, den Baumschnitt. Ich wollte lernen, wie ist es wirklich vor Ort zu sein.
Also wir wollen ja auch gleich noch ein bisschen mehr über das ganze Thema Anbau und Produktion, Herstellung von Olivenöl sprechen. Und das ist der Fokus jetzt von dem ersten Teil. Dieser Podcast wird zwei Teile haben. Jetzt in diesem ersten Teil, wie gesagt, sprechen wir über die ganze Thematik Qualität im Olivenöl, wie wird das hergestellt, und im zweiten Teil beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit dem Geschmack. Da werden wir dann auch nochmal Olivenöle von euch verkosten und ein bisschen darüber sprechen. Aber jetzt erstmal nochmal zurück, Thema Olivenöl. Ja, wie wir sagten, irgendwie ist eine Faszination ist da, aber man hört irgendwie alle naslang darüber, dass Olivenöl gepanscht wird, dass da betrogen wird. Warum ist es so?
Warum? Naja, also man sagt gemeinhin, dass nur eben ein geringer Anteil des Olivenöls, das eigentlich produziert wird, tatsächlich der Klassifizierung natives Olivenöl extra entspricht. Das natives Olivenöl extra ist nicht einfach irgendein Name, sondern das ist die höchste Qualitätsstufe, die ein Olivenöl erreichen kann. Sonst gibt es noch natives Olivenöl oder einfach nur Olivenöl. Um diese Parameter zu erreichen, müssen eben eigentlich gesunde Oliven verarbeitet werden, die nur durch die Olivenmühle gehen dürfen und hinterher maximal noch filtriert oder dekantiert. Wir dürfen nichts anderes darf damit passieren und es muss bestimmte sensorische und chemische Parameter erfüllen. Wenn das nicht gegeben ist, dann darf es gar nicht als natives Olivenöl extra klassifiziert werden. Das Problem ist, dass wenn man eben günstige Produkte verkaufen möchte, wird es immer schwieriger, diese Klassifikation einzuhalten. Das heißt, man verarbeitet einfach irgendwelche Oliven, sind sie jetzt gesund, sind sie weniger gesund, vielleicht auch überreife Oliven, um einen extrem hohen Ertrag pro Olive zu generieren. Kurzum, um das Produkt natives Olivenöl extra, gerade wenn es von kleinen Produzenten kommt, in Griechenland oder in Italien, zu erreichen, sind die Ansprüche an die ganze Verarbeitung und den Anbau extrem hoch. Das wird aber eigentlich nur selten erfüllt, und wenn es erfüllt wird, hat das hinterher einen relativ hohen Preis. Das ist sehr schwierig, das dann zu einem Preis, den oftmals Verbraucher bereit sind zu bezahlen, zu den Kosten auch zu produzieren zu können.
Okay, aber es gibt das ist ja sogar eine EU-Verordnung, eine Reglementierung, was die Qualitätsstufen beim Olivenöl angeht. Ja, wie du ja schon sagtest, wir haben die höchste extra nativ, darunter ist nativ und darunter ist eigentlich das einfache Olivenöl. So, wir haben das und überall steht es auch. Aber wie geht das? Also warum dürfen die ganzen Leute dann, wie du sagst, extra natives Olivenöl etikettieren und in den Laden stellen, wenn es am Ende gar keins ist?
Es ist traurig, aber wahr. Es gibt wirklich heutzutage so viele moderne Labore und Mittel und Wege, wie man natürlich, schlechte Olivenöle mit einer minderwertigen Qualität neutralisieren kann. Also geruchslos machen kann, geschmacklos machen kann und diese quasi mit einem hochwertigeren Olivenöl vermischen kann, sodass es eigentlich gar nicht auffällt. Und dass es auch wirklich sehr schwer nachzuweisen ist dieses Olivenöl jetzt gepanscht oder nicht gepanscht.
Also ich meine, würde ich sagen, also diese EU-Reglementierung gibt es ja schon seit, ich weiß gar nicht, seit den 80ern oder wann ist sie eingeführt worden?
Kannst du nicht konkret sagen, in welchem Jahr sie eingeführt wurde, aber das Problem ist, bei dieser EU-Verordnung und den Parametern, die angesetzt werden, die sind viel zu weit gefasst. Also die Produkte, die jetzt ihr von Öl Berlin oder wir von Olio Costa vertreiben, wenn wir von dem Säuregrad sprechen, das ist ein Säuregrad erlaubt von 0,8%. In einer guten Ernte, wenn die Oliven richtig top sind und früh geerntet werden, also grüne Oliven, dann haben wir einen Säuregrad, wenn das aus der Mühle kommt, von 0,16, 0,2. Das heißt, das ist ein Viertel von dem, was erlaubt ist. Wenn man tatsächlich die nativen Olivenöle extra schützen wollen würde, dann müsste man diese Parameter viel enger fassen. Und es gibt zum Beispiel auch aus Italien, gerade in den letzten Monaten, einen Vorstoß, diesen Wert von 0,8 auf 0,5% zu senken. Weil für die echten nativen Olivenöle extra würde das vollkommen ausreichen.
Ja, okay.
Und ich wollte nur mal kurz einspringen, genau, ja, das, was du gesagt hast mit dem Neutralisieren, genau, die Olivenöle werden dann, also es sind oftmals so 80%, das wurde raffiniert, das Olivenöl, wird dann hinterher deodoriert, parfümiert und koloriert und dem werden dann 15-20% natives Olivenöl extra zugesetzt und als solches dann verkauft. Also die Parameter, die chemisch
vorgegeben sind, werden erfüllt. Das heißt, man nur um das zu sagen, also die Großen nehmen dann im Endeffekt sehr billiges Olivenöl, was minder Qualität ist. Und das mischen sie oder das verarbeiten sie so, dass eben, wie du sagst, alles rausgenommen wird, dass es ein neutrales Öl wird und dann wird es ein bisschen mit gutem Olivenöl vermischt und dann ist es innerhalb dieser Parameter des Extranativens.
Das sieht man, das sieht man zum Beispiel, also ich sag mal, ein klassisches Beispiel ist, viele Leute, wenn sie ein Olivenöl kaufen, sage ich mal von größeren Firmen, bekannteren Firmen, erstens teilweise das Öl schmeckt fast jedes Jahr immer gleich. Olivenöl kann nicht jedes Jahr gleich schmecken. Es ist unmöglich. Es ist ein Naturprodukt. Ja, und dann schauen wir uns
natürlich... Dass er gedreht wird im Labor,
genau,
sozusagen.
Genau. Schauen wir uns auch an, wenn wir uns die Preise auch anschauen. Ja, ich sag mal so, in den letzten Jahren, gerade im Mittelmeerraum, gibt es sehr, sehr viele Missernten. Ja, natürlich auch bedingt durch den Klimawandel, also durch schwankende Temperaturen. Also zum Beispiel in Italien und in Griechenland waren es dieses Jahr und vorletztes Jahr. Also ich habe mich mit sehr, sehr vielen Kollegen ausgetauscht, gab es sehr, sehr viele Probleme, weil wir zum Beispiel sehr milde Winter hatten. Also die Winter sind generell mild, aber waren schon etwas zu mild und die Sommer waren zu feucht. Hm. Ja, was natürlich mehr Schädlinge
angezogen hat.
Und dadurch halt auch führt, dass das viele Oliven, sage ich mal, auch teilweise verfault sind. So, das heißt aber im Endeffekt, es gab weniger hochwertiges Öl. Dementsprechend muss aber auch eigentlich der Preis ansteigen. Wenn aber der Preis gleich bleibt, ja, oder teilweise man hat immer wieder Öle, die so übergünstig angeboten werden, ja, wie kann das sein?
Also, ja gut, da ist dann ein Faktor, den dürfen wir da auch nicht vergessen. Mhm. Also Spanien an sich produziert alleine doppelt so viel wie Italien und Griechenland und die Türkei zusammen. Mhm. Und in Südspanien, Andalusien, Jaén, das ist das größte zusammenhängende Olivenölanbaugebiet ist, die haben eigentlich relativ konstante Bedingungen und schaffen natürlich jedes Jahr zu ähnlichen Preisen zu produzieren. Also gerade habe ich jetzt wieder gelesen im Newsletter vom International Olive Oil Council, dass das spanische Öl wieder günstiger geworden ist und wir sind momentan wieder bei 2,50 Euro pro Kilo. Deswegen, das Gros dessen, was ja auch verkauft wird in Supermärkten, ist irgendwie spanischer Herkunft, oftmals. Und wenn es gerade dann italienisches oder griechisches sein soll, dann kommen wir in die Problematik rein, die du gerade auch beschrieben hast. Ne? Dass es da nicht sein kann, weil gerade in den letzten Jahren es viele klimatische Probleme gab, die einfach dazu geführt haben, dass die Ernten schlechter waren. Aber auch da, genau. Olivenöl kann nicht schmecken wie irgendwelche Frühstückszerealien, die du im Labor designst. Ja? Also dann so viel Zucker dir und die Zutaten dazu gibst. Und deswegen können wir ja vielleicht auch teilweise von Supermarkt-Olivenöl ein bisschen von Designölen sprechen, weil sie werden im Labor designt und nicht kommen nicht vom Feld.
Ja, aber das ist ja genau eigentlich, wenn wir jetzt nochmal ganz abschließend über Extranativ sprechen, das ist ja eigentlich genau dann Widerspruch mit dem, was eigentlich Extranativ ja sein soll. Es ist der jungfräuliche Saft aus der Olive, der nicht verarbeitet werden darf, eigentlich rausgezogen, eben dekantiert, das heißt, er wird getrennt von den Feststoffen, darf gefiltert werden, aber ansonsten darf da ja eigentlich nichts mit gemacht werden und das ist der Widerspruch dann mit dem, was du gesagt hast, mit diesen Designölen. Das heißt also, als Konsument, ich glaube, das war für mich auch ein erster Moment, also Aha-Erlebnis, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, wenn irgendwo extra nativ draufsteht, dass das qualitativ irgendwas aussagt. So, die nächste Frage ist dann ja, worauf kann ich achten? Amadeus, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf euren Olivenhain und sagen, wie arbeitet ihr im Olivenhain und was ist vielleicht da der Unterschied wie ihr arbeitet versus jemanden, der nur auf Masse produziert? Also
ich sag mal so, viele Felder oder viele Leute, die Olivenhaine besitzen, um es mal so auf den Punkt zu bringen, lassen ihre Olivenhaine eigentlich das ganze Jahr über einfach stehen und warten dann eigentlich das ganze Jahr immer darüber, bis sie ernten können. Ne? Es ist, weil ein Olivenbaum ist natürlich sehr einfach zu pflegen. Also es gibt bestimmte Sachen, die einfach sind, aber was halt sehr wichtig ist, ist der Baumschnitt. So, um den Baum halt wirklich jung zu halten, dass er halt auch wirklich gesund bleibt. Ja, weil es gibt sehr, sehr viele Bäume in vielen Regionen, die sind einfach nicht gesund. Das erkennt man allein schon an der Baumrinde, das erkennt man an die Triebe, wie sie wachsen. Das heißt, was für uns sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich sehr individuell mit den Bäumen umgeht. Für uns ist es halt sehr gut, wir haben halt wirklich Leute, die sich halt seit Jahren, seit Generationen damit auskennen, die Bäume pflegen bis ins Detail. Und natürlich, wenn es Probleme gibt, wie zum Beispiel, wenn wir Schädlinge haben, muss vor Ort auch aktiv vorgegangen werden. Also wir versuchen nicht, alles dem Zufall zu überlassen.
Was ich auch in meiner Recherche herausgefunden habe, dass das Thema Ernte mit das Wichtigste ist für Olivenöl. Wie geht ihr da vor? Also zum einen, was ich gehört habe, ist es auch gar nicht so einfach, den richtigen Erntezeitpunkt zu finden.
Natürlich.
Wie macht ihr das?
Ich sag mal so, ein wichtiger Punkt ist natürlich, es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Öl möchte man am Ende haben. Möchte man ein Öl haben, was sehr, sehr kräftig ist, was sehr dominant ist, wo man natürlich auch einen geringeren Ertrag hat, dann erntet man relativ früh, wo die Oliven sehr unreif noch sind, grün. Möchte man eine etwas mildere Variante haben, dann wartet man natürlich. Also ich denke, es hängt alles davon ab, welches Produkt möchte man am Ende erzielen. Wir möchten natürlich ein sehr ausgewogenes Produkt erzielen, was, sage ich mal, ein guter Allrounder ist, der sowohl einige Bitterstoffe drin hat, aber halt trotzdem auch irgendwie eine gewisse Mildestruktur mit drin hat. Das ist sehr, sehr schwer zu kombinieren, weil es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die sagen, sie wollen entweder ein sehr, sehr dominantes Olivenöl haben, was ja kratzt, wo ich auch ein Fan davon bin, aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die leider Gottes sagen, sie wollen ein mildes Olivenöl haben. Das heißt, wir achten natürlich genau darauf, die Olive, die sich natürlich, die eine grüne Farbe hat, in der Regel färbt sich, je reifer sie wird, desto dunkler wird sie. Ne? Das heißt, bei uns ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man in den letzten Wochen davor immer wieder schaut, wie befinden sich die Oliven, wie sehen sie aus.
Okay. Also ihr entscheidet so an der Farbe der Olive, wann ihr die erntet?
Ja, also das nicht nur, aber das ist, sage ich mal, ein wichtiger Punkt, woran man erkennen kann. Natürlich ist es halt auch jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, weil man kann nicht sagen, jetzt wir ernten jedes Jahr im November. Ja, weil manchmal verzögert sich die Ernte auch etwas. Manchmal schiebt sie sich voraus, manchmal nach hinten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man vor Ort ist.
Ja. Und warum kannst du sagen, also wir haben gerade gesprochen, das Thema, du hast es erwähnt, je früher ich ernte, desto mehr habe ich was Kräftigeres, Bitteres, habe weniger Ertrag. Je länger ich warte, desto mehr Ertrag habe ich und desto milder ist es, das Olivenöl. Dann würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen, zu sagen, ich warte einfach bis März, April und ernte dann, weil es ist doch super. Ich meine, ich habe ein mildes, nussiges Olivenöl und habe viel Ertrag.
Das Öl verliert ja dann immer natürlich an Qualität. Also es ist immer bei der Olivenölproduktion, hat man immer den Trade-off zwischen Quantität und Qualität. Genau wie Amadeus ja gesagt hat, erntest du früh grüne, unreife Oliven, hast du ein intensives Olivenöl mit einem hohen Polyphenolgehalt. Und das ist ein Begriff, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Letzten Endes diese Bitterkeit und die Schärfe, die in dem Olivenöl vorkommt, spiegeln die Polyphenole wieder. Und die Polyphenole sind die gesundheitsförderlichen Substanzen im Olivenöl. Es gibt über 30 verschiedene Polyphenole. Davon ist das Hydroxytyrosol. Hydroxytyrosol, dem wird die gesundheitsförderliche Eigenschaft zugesprochen. Und je mehr Polyphenole wir haben wollen, umso früher ernten wir. Aber Olivenöl ist keine Medizin. Also man sollte Olivenöl nicht nur aufgrund dessen kaufen, dass es eine höhere gesundheitsförderliche Wirkung hat, sondern natürlich auch geschmacklich sollte es passen. Und nicht jedes Olivenöl passt auch zu jedem Gericht. Das heißt, es gibt Olivenöle, die wollen ein intensiveres Gericht, die wollen ein intensiveres Olivenöl. Andere wiederum, da braucht man ein milderes. Dementsprechend ist es völlig legitim, Olivenöle verschiedener Intensitäten auch herzustellen, weil ich das dann hinterher in der Küche eigentlich auch brauche. Oftmals versucht man bei der Ernte den Punkt zu treffen, wenn die Oliven gerade anfangen, ihre Farbe zu wechseln. Auf Italienisch wird das Invaiatura genannt. Dann hat man eigentlich eine gute Ausgewogenheit zwischen Ertrag und Qualität, die man eben herstellen kann beim Extraktionsprozess.
Aber kann man sagen, dass die Supermarkt-Olivenöle, du sprachst von diesen Design-Olivenöle, sind das dann eigentlich eher Olivenöle, die Oliven, die sehr spät geerntet werden?
Kann man
das
so sagen? Ja, auf jeden Fall, klar, weil da wartet man ja nur darauf, je mehr, desto besser, weil hinterher, man muss ja auch gucken, welchen Markt bedient man. Bin ich eine kleine Olivenmühle mit meinem eigenen Label, mit meiner eigenen Flasche und schaffe ich das hinterher irgendwo, sage ich mal, für 20, 30 Euro pro Liter zu verkaufen, dann kann ich sehr intensive Olivenöle herstellen, weil die eben auch mehr kosten natürlich aufgrund des geringeren Ertrags. Bin ich jetzt eine Olivenmühle, die hauptsächlich dafür da ist, um Oliven zu verarbeiten, um das Öl dann in Bulkform einfach an irgendjemanden zu verkaufen, der dann hinterher seine Labels draufklebt und das dann von mir aus in Supermärkten landet, dann bin ich natürlich daran interessiert, einen möglichst hohen Ertrag zu haben, weil mir niemand bezahlen wird, wenn ich ihm jetzt eine bessere Qualität gebe. Aber
ist also egal, was die Qualität ist. Ist tatsächlich, bei mir war das auch ein Erlebnis, das ich hatte. Ich war letztes Jahr auf Korfu. Und Korfu ist, glaube ich, die Insel, ich glaube in Griechenland sogar, mit den höchsten Anzahl an Olivenbäumen pro Quadratmeter. Also es gibt Millionen Olivenbäume auf Korfu, was ich vorher auch nicht wusste. Umso mehr habe ich mich gewundert, warum kenne ich eigentlich kein kofiotisches Olivenöl?
Lucreta, ne?
Kalamata, Peloponnes vielleicht. Aber kofiotisches habe ich noch nie gehört. Und als ich dann da war, wusste ich auch warum. Denn ich war in der ersten Maiwoche dort und da haben sie immer noch Oliven geerntet. Das heißt, ja, ich meine normal, wie du sagst, November, also wir sprechen jetzt Mai. Wir machen dir sehr viel auf Korfu. Auch da ist es sehr oft kleine Familien, die legen einfach Netze drunter. Und warten dann, bis irgendwann die ganzen Oliven abfallen vom Baum. Und dann alle 3-4 Tage oder einmal in die Woche schaut der Bauer dann in sein Hain und nimmt die Oliven mit, die da halt rumliegen. Und wir haben eine Führung gemacht mit einer, das war eine deutsche Führerin, die uns dann durch die Olivenhain führte und von der Qualität des kofiotischen Olivenöls geschwärmt hat, weil die ihre Story war, die Bauern dort warten halt so lange, bis wirklich vollreife Oliven hat. Das ist halt die beste Qualität. Und bis sie wirklich, die werden nicht gepflückt, sondern bis sie abfallen. Und deswegen ist das kofiotische Olivenöl auch so schön mild und nussig.
Und so wird es auch schon seit jeher gemacht, weil der Boden, wo die Bäume wachsen, dafür am besten geeignet ist und weil wir das schon seit Hunderten von Jahren machen, das war damals gut und ist heute
immer noch. Ja, und dann, was ich dann aber später genau herausgefunden habe, ist, dass eben so ungefähr 90% des Öls wird halt verschifft und nach Italien gebracht. Ja. Und da geht es dann eben genau in diese Design-Olivenöle der großen Olivenölhersteller. Und das fand ich halt sehr interessant. Aber genau diese, und das ist wiederum dieses Thema dieser Missinformation ja auch beim Olivenöl. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz sagen, was ist denn so gerade an diesem Weg nochmal so schlecht? Also was passiert mit der Olive, wenn man so lange wartet, dass sie vollreif wird und
abfällt? Der Säuregrad in der Olive steigt.
Also und was ist schlimm am Säuregrad?
Naja, das ist ja einer der Indikatoren für die Qualität. Ja. 0,8% ist erlaubt. Wenn du früh erntest, bist du bei 0,16, 0,2. Wartest du extrem lange, kannst du auch über 0,8 halt hinausgehen. Also das ist...
Du musst dir das so vorstellen, eine Olive ist ja eine Frucht. Ja? Und was passiert mit einer Banane, die du zu lange stehen lässt? Ja? Sie wird dann irgendwann
vergammelt.
Und irgendwann vergammelt sie einfach. Und das ist das Gleiche mit den Oliven. Sie werden einfach faulig. Und ein Olivenöl, was, sage ich mal, mit zu spät, aus zu spät geernteten Oliven produziert wurde, fängt halt einfach, kann halt einfach sehr schnell ranzig werden, muffig werden. Ja, das ist dann genau das, wenn die Leute dann, ich sag mal, ich kenne so viele Leute, die schlechte Erfahrungen mit einem ranzigen Olivenöl gemacht haben, ja, und dann sagen sie, nee, Olivenöl schmeckt mir nicht. So. Und dann probieren sie mal ein hochwertiges Olivenöl und dann sagen sie auf einmal, oh, das schmeckt ja ganz anders. Das kenne ich ja gar nicht.
Was mich jetzt nochmal interessiert ist, okay, wir sind dabei bei der Ernte. Ja, dass das halt, du hast über den Zeitpunkt gesprochen. Was ist noch wichtig, wenn man gutes Olivenöl herstellen will bei der Ernte?
Naja, es ist dann, also bei der Ernte ist es der entscheidende Faktor ist, dass man eben, wie schon auch erwähnt, gesunde Oliven erntet und die so schnell wie möglich verarbeitet und die zwischen Ernte und Verarbeitung auch entsprechend lagert. Früher hat man zum Beispiel die Oliven nach der Ernte in Säcke gesteckt und hat sie dann irgendwie rumstehen lassen und irgendwie ein paar Tage später in eine Olivenmühle gebracht und da wurde das dann verarbeitet. Wenn man das macht, entsteht ein Defekt in den Oliven. Das heißt, die fangen an, sich zu erwärmen, zu fermentieren. Und wenn man die Hand reinsteckt, dann merkt man, dass da Wärme entstanden ist. Wenn man diese Oliven verarbeitet, schmeckt man hinterher einen Defekt in dem Olivenöl. Das heißt, die Oliven müssen zwischen Ernte und Verarbeitung am besten so schnell wie möglich verarbeitet werden. Und wenn sie gelagert werden, in gut durchlüfteten Kunststoffkissen, damit keine Druckstellen entstehen. Weil man sonst die gesunden Oliven, die man gerade geerntet hat, hinterher in der Lagerungszeit eben nochmal zerstören kann. Und dann geht es natürlich um den Produktionsprozess in der Mühle. Ich habe hier eine Broschüre dazu veröffentlicht, die man jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht sehen kann, aber auf meiner Homepage runterladen als PDF. Und da wird dann erklärt, also eigentlich alle einzelnen Arbeitsschritte, die in der Mühle passieren. Und wir sprechen dann auch von der Extraktion und nicht von einer Pressung. Das wird heutzutage zum Glück kaum noch gemacht. Jeder Schritt während des Verarbeitungsprozesses in der Mühle hat dann eben auch nochmal Einfluss auf die Qualität.
Qualität, also es ist genau diese Schnelligkeit der Mühle, Sauberkeit der Mühle, Temperatur. Es ist ja exsanativ, heißt ja auch, es ist ja gleichgesetzt mit kaltgepresstem Olivenöl, dass es eben nicht über 27 Grad sein darf.
Genau, oder kalt extrahiert.
Ja, oder extrahiert, Entschuldigung. Ja. Ja, aber gut, da kann man vielleicht nochmal nachlesen bei dir. Vielleicht lassen sich zu sehr da ins Detail steigen, aber wie stellt ihr denn die Qualität der Mühle sicher? Habt ihr eine eigene Mühle oder wie macht ihr das?
Genau, also wir haben quasi eine Kooperation mit einer Ölmühle. Quasi mein Geschäftspartner Elias Stavropoulos, der hat sich vor 20 Jahren eine eigene Ölmühle aufgebaut. Er hat auch bewirtschaftet auch selber über 3000 Olivenbäume, die er hat. Und wir haben natürlich das Allerwichtigste erkannt, dass es nicht reicht, einen guten Olivenwein zu haben, den man pflegt, gute Oliven, sondern die Olivenölmühle ist im Endeffekt das Wichtigste. Wie werden die Oliven verarbeitet? Man braucht natürlich auch, wie das Ganze kontrolliert.
Ja.
Ne? Ja, es gibt viele, viele Ölmühlen, die halt leider so funktionieren. Was heißt leider? Ich sag mal, nicht jeder Bauer kann sich eine eigene Ölmühle leisten.
Das ist ja die größte Investition auch, ne? Und das ist auch sehr oft das Nadelöhr, ne?
Die Mühle ist sehr, sehr teuer.
Reden wir schon von halbe Million, eine Million. Dementsprechend, aber es ist trotzdem wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt die meisten Olivenmühlen, Ölmühlen laufen halt heutzutage auf einem modernen Standard per Kaltextraktion. Aber da gibt es halt auch wirklich große Unterschiede. Ne? Und da ist es halt auch so, dass viele Ölmühlen auf eine Massenproduktion ausgelegt sind.
Auf jeden Fall. Temperatur hochhalten,
genau.
Höhere Extraktion dadurch erzeugen.
Richtig. Und deswegen,
ja. Und durch die höhere Temperatur gehen aber viele, gerade auch so Stoffe, die ja wichtig für den Geschmack sind, verloren oder werden abgetötet.
Die Polyphenole. Deswegen, also das ist, um vielleicht ganz nochmal kurz da einzuhaken, du hast ja die Kaltextraktion bei unter 27 Grad, warum ist die so wichtig? Wenn man bei einer höheren Temperatur das Öl gewinnt, dann verschwinden die Polyphenole, die sind flüchtig. Das heißt, bei über 30 Grad, das kommt immer auf die Olivensorte an, aber sagen wir mal so, bei 32, 33 Grad fangen die dann an, sich zu verflüchtigen. Das heißt, die Qualität, also diese Bitterkeit, die Schärfe und diese gesundheitsförderlichen Eigenschaften verschwinden.
Man kann natürlich noch viel mehr über die Produktion sprechen, aber lass uns vielleicht mal abschließend sagen, Wir haben viel über diesen Trade-off gesprochen zwischen Quantität und Qualität. Und wenn ich jetzt auf Qualität achte und ein gutes Olivenöl machen möchte, dann ist es natürlich die Frage am Ende des Tages, was ist ein realistischer Preis dann? Also was, wo ihr sagen würdet, das müsste eigentlich ein Olivenöl kosten, wenn man halt den Produzenten, den Bauern genug Geld gibt, dass sie halt qualitativ hochwertig arbeiten können. Könnt ihr, ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, weil es unterschiedlich von Region zu Region ist, aber könnt ihr irgendwo sagen, okay, das ist eigentlich, das kostet es eigentlich, so ein Olivenöl herzustellen, dass das Leute mal ein Gefühl dafür bekommen?
Also ich denke, dass die Frage pauschal zu beantworten ist schwierig, weil wie gesagt, ist auch ein Olivenöl, das jetzt von mir aus, von Oliven, die schon, die noch nicht von mir komplett reif sind, aber so zu zwei Dritteln, drei Vierteln reif sind, können immer noch ein gutes Olivenöl sein. Und das wird natürlich günstiger sein als ein Olivenöl, das eben aus komplett unreifen Oliven geerntet wird. Deswegen tue ich mir da schwer, etwas zu sagen. zumal es auch noch von Jahr zu Jahr eben sich unterscheidet. Nicht nur nach Region, sondern eben wie ist die Ernte ausgefallen. Sind die Ernten reichhaltig? Klar gibt es Oliven in großen Mengen und dann kann man auch, dann bezahlt man natürlich einen anderen Preis als an den Produzenten, als wie zu ernten, wenn es kaum Oliven gibt und man sie sogar suchen muss, damit man überhaupt Oliven findet, die man verarbeiten kann. Um mal eine Hausnummer zu nennen, ein vernünftiges italienisches Olivenöl aus einer kleinen oder mittleren Mühle kann im VK in Deutschland,
also Verkaufspreis im Laden,
genau, Verkaufspreis im Laden in Deutschland nicht weniger als 15, 16 Euro pro Liter kosten. Also alles, was da drunter ist, wird sehr, 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 sehr eng. Mit allen Margen, Transport, Lagerkosten und so weiter und so fort. Also ich denke mal, das ist ein ganz realistischer Preis für ein einstiegsvernünftiges Olivenöl. Ja? Und dann sind die Grenzen, ich sag mal, bis 30 Euro pro Liter, 35 Euro pro Liter. Und ich muss auch sagen, meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, warum ein Olivenöl 50, 60 Euro pro Liter kosten sollte. Das gibt es auch, das findet man auch. Ist meiner Meinung nach absolut übertrieben. Oftmals sind dann kleine Mühlenbetreiber, gehen zu weit und geben für das Packaging, durch das Packaging wird das Produkt dann so teuer, dass es eigentlich unverkäuflich wird. Und Olivenöl sollte ein Produkt bleiben, das ein Alltagsprodukt ist, das jeder in einer guten Qualität sich auch leisten können sollte und man es nicht unnötig teuer machen sollte, indem man es in eine besonders tolle Flasche oder so versteckt. Ja. Also das ist meine Meinung. Deswegen, ich finde, es gibt auch Grenzen. Das ist nicht wie ein Whisky, den man, je länger man ihn reifen lässt oder sonst irgendwas, dass er deswegen dann besser wird. Also das ist Bullshit.
Ja. Ich war, als ich Tryfoods gegründet habe, auch meine erste Reise war zu Andreas Merz in die Toskana. Andreas Merz ist ein sehr, also ich würde schon sagen, Koryphäe im Bereich Olivenöl, der Merum rausgibt, ein Wein- und Olivenölheft, der selber Olivenöl herstellt. Er ist auch ein sehr knorriger Mensch und einer mit einer starken Meinung. Der meint zum Beispiel, also wir standen dort in Toskana und haben das war so das typische romantische Toskana-Bild, diese Hügel und du hast die Olivenbäume da. Und er hat gesagt, wenn wir so weitermachen mit diesen billigen Olivenöl, wird es bald keine Bäume mehr hier geben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, die Pflege der Bäume hier zu betreiben, gerade in diesen hügeligen Gebieten der Toskana. Ja. Also andersrum ja das, was wir ja auch so sinnbildlich für Mittelmeer, und das habe ich auch eingangs gesagt, dieser Olivenöl steht halt gerade sehr stark für die Mittelmeerregion und diese Bäume auch. Und das ist aber auch, um es halt wirklich auch weiter betreiben zu können, dass Leute am Ende des Tages auch einen vernünftigen Preis bezahlen müssen für das Produkt Olivenöl. Und wir wollen gleich jetzt im zweiten Teil genau darüber sprechen, wie ich jetzt dann eben ein bisschen genauer noch, wie kann ich als Konsument ein gutes Olivenöl finden, worauf kann ich achten? Und das zweite ist eben auch, dass wir ein bisschen mehr über das Thema Geschmack reden. Also wie schmeckt gutes Olivenöl, wie unterscheidet sich das und wie kann ich vielleicht als Konsument wiederum dann auch eins finden, das mir schmeckt. Weil am Ende des Tages, das wollen wir ja, ein gutes Produkt, wo wir uns gut fühlen und das uns persönlich schmeckt. Da lasst uns gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Danke euch erstmal.
Alles klar. Ja,
danke dir.
Danke.